Über jeden Tag, den diese Anleihe nicht gekündigt wird, freuen wir uns, weil wir nämlich 8,25% Zinsen bekommen.
Jetzt geht zum zweiten Mal die Leitung im April nach Dresden zum Portfoliomanager und Anleihenexperten Norbert Schmidt. Hab vielen Dank, Norbert, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Und es gibt noch nach unserem letzten Video, wo wir die Zahlen, Daten, Fakten, die Zinsen, die ihr aktuell erzielen könnt, eure Performance im Q1. Nach diesen, ja, eher technischen Themen gab es jetzt noch viele, viele Fragen aus der Community. Die habe ich per Mail erhalten, gab es unter Videos und die würde ich gerne nochmal mit dir als Experten nochmal durchgehen. Und hier kam direkt auch schon eine Frage, die, da würde ich mich persönlich auch gleich anschließen. Kommen für euch im Portfolio auch Staatsanleihen in Frage, beispielsweise Emerging Market Bonds oder italienische-griechische Staatsanleihen? Italienisch-Griechischen, die haben ja, meine ich, sowieso einen ganz attraktiven Aufschlag gegenüber den Deutschen. In Emerging Markets gibt es ja die Hartwährungsanleihen, die könnte man ja theoretisch hedgen und euch ins Portfolio legen. Kommt das für euch in Frage?
Nein, das kommt für uns nicht in Frage, weil wir sagen, wir gucken die Unternehmen fundamental an. Staat ist kein Unternehmen, also wir haben nicht die Kompetenz, um hier die Bonität zu prüfen eines Staates und ehrlich gesagt irgendeine Investmentstrategie auf irgendwelchen Ratings aufzubauen. Also das können andere besser als wir. Also Staatsanleihen machen wir nicht. Unternehmensanleihen ist ein anderes Thema. Also wir haben uns hier die Möglichkeit ja gegeben, in US-Dollar und Schweizer Franken zu investieren. Aber Emerging Markets machen wir auch hier nicht, weil wir sagen, da sind wir eben auch geografisch zu weit weg. Wir sehen ein paar Euro-Anleihen, die eigentlich verkappte Emerging Markets-Anleihen sind. Also auch da sind wir sehr, sehr vorsichtig und haben das nicht im Portfolio, auch wenn wir formal jetzt in so eine Euro-Anleihe investieren dürften.
Okay, das ist doch ein klares Statement. Ich nehme an, also ist nur meine These, ich nehme an, dass ihr die Zahlungsfähigkeit von einem Unternehmen auch besser beurteilen könnt als die Zahlungswilligkeit eines Staates. Das ist ja doch ein Unterschied, Fähigkeit und Willens zu sein.
Das kommt sicherlich auch hinzu und wir haben dann natürlich auch Fremdwährungsthemen. Wir sichern ja unsere Fremdwährungsexposures zu 100% ab. Ja, und Türkei ist möglicherweise ein interessanter Markt. Jetzt, wenn man an Emerging Markets denkt, für ein exportorientiertes Unternehmen ist das sicherlich spannend. Auf der anderen Seite muss man eben sehen, ja, also je spannender es für den Export wird, also für einen türkischen Produzenten, desto mehr sollte man sich eben auch mal diese Währungsseite angucken. Also wir sehen eben dann das Thema, dass wir eben mit anderen Risiken konfrontiert sind, die wir eben nicht managen wollen müssen, das mal so
Okay.
auszudrücken. Das sind einfach nochmal, also fachlich andere Themen. Das ist keine Wertung. Also wir gehen davon aus, dass es auch in den Emerging Markets extrem spannende Unternehmen gibt. Wir sind ja ein Eurofonds, wir sind mit Euro gestartet und haben uns eigentlich mit Dollar und Schweizer Franken da ein bisschen die Tür geöffnet, eben auch in die weite Welt schauen zu können. Und von daher eben auch nicht darüber hinaus. Ja. Also naheliegend wäre dann eher noch Skandinavien. Und wie gesagt, es kommen dann einfach andere Themen und die wollen wir. Wir wollen dort sehr fokussiert sein und dort unsere Stärke ausspielen, wo wir sie eben haben.
Ja, lieber verlässlich Alpha bei den Unternehmensanleihen generieren, als überall mit tanzen und es dann überall nicht so ganz hinbekommen. Das finde ich schon ganz sympathisch. Okay, Staatsanleihen abgehakt, nicht dabei. Wie läuft es denn bei bei eurer Redcare Fastaktieninvestition? Ihr habt ja die Wandelanleihe mit einem sehr bullischen Case. Ihr habt ja auch was veröffentlicht, jetzt zuletzt eine Analyse bei Börse Online veröffentlicht, zu dem Titel, wo ihr auch nochmal sehr, sehr optimistisch wart. Wie sieht es denn da aus? Habt ihr da nochmal aufgestockt oder verwässert die so langsam aufgrund der vielen Neuzuflüsse in euren Fonds?
Also zwei Sachen. Das eine ist natürlich Verwässerung. Ja, also wir müssen ja auch sehen, das ist eine 0% Anleihe, aber eben halt mit Kurspotenzial. Wir haben für die Aktie ein Kursziel von 300 Euro ausgegeben in 2 Jahren. Das ist natürlich, da ist dann auch das Wachstumspotenzial eingepreist, was eben erst in den Jahren nach den nächsten 2 Jahren enthalten ist. Also wir halten das Unternehmen für sehr, sehr attraktiv, auch die Anleihe für sehr, sehr attraktiv. Wir müssen aber auch sehen, als wir zum Jahresanfang gesprochen haben, war die Anleihe mit ungefähr 94 bewertet. Jetzt reden wir über eine Bewertung von ungefähr 97. Wir haben die Put-Option zum Januar 2026. Das ist unser Backup. Und wir müssen schauen, wie wir das ausbalancieren. Wie gesagt, wir sehen da eben Kurspotenzial. Die Option, die in dieser Wandelanleihe enthalten ist, die geht ja noch auf knapp 4 Jahre Laufzeit, also bis Januar 28. Und wir müssen für uns das einfach ausbalancieren. Ich gehe jetzt aber nicht davon aus, dass wir jetzt zu 97 noch weiter nachkaufen, sagen wir es mal so. Aber der
Okay,
Case
aber
ist
nochmal
intakt.
zum Verstehen.
Nochmal ganz kurz. Also wir haben für das letzte Jahr eine extrem starke Ergebnissteigerung gesehen. Das ist genau die These, mit der wir auch in dieses Unternehmen investiert sind. Dass es eben ein extrem hohes Skalierungspotenzial hat. Das hat es gezeigt, dass es das realisieren kann. Wir haben EBITDA-Margenanstieg von 3,7 Prozentpunkten. Und das Unternehmen erwartet weiteres Wachstum von bis zu 40% in 2024. Und die EBITDA-Margenprognose ist jetzt relativ konservativ. Die haben sie mit 2 bis 4% angegeben. Aber die haben eben auch gezeigt in der Vergangenheit, dass sie dann eben bereit sind, zum Q1 oder zum Halbjahr dann eben die Prognose nochmal zu erhöhen. Und in Kürze werden wir auch schon mehr erfahren, wie das Q1 gelaufen ist. Also wir sind überzeugt davon, dass das Wachstum auf jeden Fall da ist, dass der Markt das hergibt. Und die Aktie hat ja letztes Jahr, glaube ich, oder nach unserer Einschätzung vor allem davon profitiert, dass dieses E-Rezept jetzt tatsächlich eingeführt wird. Das ist jetzt eigentlich schon ein No-Brainer. Also im Q4 konnte man sehen, wie wirklich tagtäglich diese E-Rezepte eingelöst wurden. Stand jetzt kann man sagen, dass also über 80% des Rezeptmarktes Online-Tool läuft und eben weiter steigt. Also von daher, das ist jetzt umgesetzt. Und wichtig ist nach unserer Einschätzung eben zu verstehen, dass es um mehr geht als E-Rezept in Deutschland. Also dieses Unternehmen befindet sich in einem wachsenden Markt, weil sich dieser Gesundheitsmarkt digitalisiert. Da haben die entsprechende Serviceangebote erstens und zweitens haben wir eine große Nachfolgewelle im Apothekermarkt und Redcare kann eben in diese Bresche einspringen und kann eben Märkte bedienen, wo möglicherweise Apotheken keine Nachfolger finden. Und das macht dieses Unternehmen nach unserer Einschätzung so spannend. Und es gibt einen großen Wettbewerber zur Rose, Schrägstrich Doc Morris. Die haben eben noch physische Apotheken. Und nach unserer Einschätzung ist es eben auch eine Stärke, dass Redcare ein Pure Play Online-Geschäft hat. Und das könnte eben auch in der Zukunft mal strategische Käufer anziehen oder Finanzinvestoren, also Private Equity Investoren, die sagen unter unserer Ägide, wir haben da weitere Ideen, wie wir dieses Geschäftsmodell pushen können. Und das macht uns eben sehr zuversichtlich für die Aktie. Und weil wir eben zuversichtlich für die Aktie sind, macht das eben auch die Wandelanleihe, in die wir investieren können und auch sind, so interessant.
Okay, aber nochmal für die, was glaube ich bei dem einen oder anderen Irritationen ausgelöst haben könnte, ist das Thema 0%. War ja ursprünglich nicht ganz ein 0%er, wenn man überlegt, dass ihr bei 94 eingestiegen seid und ihr die Anleihe ja sehr planbar dann abstoßen könnt durch die Put-Option. Heißt, ihr hattet ja einen Quasi-Coupon von 3% beim Einstieg und zusätzlich noch durch die Wandlungsoption
Ja.
noch immenses Kurspotenzial. Also ihr seid da jetzt nicht nur aus Spaß wegen der Story eingestiegen, sondern das war ja, meine ich, doch ein sehr interessanter Case. Aber jetzt nochmal zu einem
Also
anderen
vielleicht,
Titel,
also das,
Norbert.
ja, also Redcare, also das eine ist das Geschäftsmodell, also ganz wichtig ist eben auch zu verstehen, dass dieses Geschäftsmodell konjunkturunabhängig ist und dass dieses also bei der nächsten Gesundheitskrise extrem profitieren würde. Also es ist auch ein Corona-Hedge und es ist on top auch noch ein Wert, der bei extrem schnell fallenden Zinsen eben auch wieder nach unserer Einschätzung auch profitieren würde, weil dann eben diese Geschäftsmodelle, die hohe Cashflows in der Zukunft erwarten lassen, dass die wieder viel, viel höher bewertet werden. Also es geht über dieses, also Redcare, also das Einzelinvestment muss stimmen. Und es ist wichtig, auch nochmal sich in Erinnerung zu rufen, dass wir diese Anleihe auch schon mit Kursen von unter 70 eingekauft haben. Ja? Also da sind wir eingestiegen. Wir haben dann zu 94 aufgestockt. Also das kommt noch hinzu. Und es hat eben auch innerhalb des Portfolios ganz, ganz wichtige Funktion. Es ist nicht nur das Einzelinvestment, sondern es ist das Gesamtorchester aller Anleihen. Und da spielt Redcare eine besondere Rolle, auch wenn es kurzfristig erstmal ein Nullprozenter ist. Ja? Aber es ist, also es ist ein tolles Geschäftsmodell, was riesen Absicherungseffekte mit sich bringt und gleichzeitig Kurspotenzial, um unsere Substanz aufzubauen. Und wie wir jetzt in Zukunft damit umgehen, das entscheiden wir von Tag zu Tag. Aber Stand jetzt ist unsere Kurserwartung die wir rausgegeben haben. Ja, das Q1 war jetzt ein bisschen volatiler als erhofft, aber auch da muss man ja sagen, also ein volatiler Kurs, also der Wert einer Option, das ist ja das, was auch in der Wandelanleihe drin steckt, ist ja umso wertvoller, je höher die Volatilität ist. Also auch das muss man ehrlich gesagt als Wert anerkennen. Also so ein Wert, der so schnurgerade hochgeht, da ist die Option nicht so wertvoll, wie wenn es eben wirklich mal hoch und runter geht.
Okay. Nee, ich bin gespannt. Das ist ja doch eine auffällige Position bei euch. Eine nicht ganz so auffällige Position ist ja die Douglas-Anleihe. Die zahlt ja einfach einen schönen hohen Coupon. Haltet ihr denn an der Douglas-Anleihe fest nach dem IPO?
Also, ganz, ganz wichtige Anleihe, war auch ein großer Renditetreiber in 2023. Wir haben diese Anleihe inzwischen weiter aufgestockt und ist jetzt unsere Top-2-Position im Fonds. Jetzt die Frage, warum? Der IPO war eine These, dass es da diesen Exit geben könnte. Der ist jetzt tatsächlich eingetreten. Es gab Indikatoren, dass das wahrscheinlich wird und so weiter, aber es ist jetzt tatsächlich eingetreten. Das Kapital, was diesem Unternehmen zufließt, ist noch mal höher, als wir ursprünglich erwartet haben. Und Douglas hat verkündet, dass die zugeflossenen Mittel eben für eine komplette Refinanzierung der bestehenden Kapitalstruktur genutzt werden wird. Das heißt, ich nenne es jetzt mal die alten Banken, die bisher finanzierenden Banken, die werden zurückgezahlt, haben die Möglichkeit, bei einer neuen Bankfinanzierung dabei zu sein. Und die Douglas-Anleihe und die nachrangige Douglas-Anleihe, in der wir investiert sind, die beiden werden vorzeitig gekündigt werden. Diese vorzeitige Kündigung wird ab 15. April zu einem Kurs von 102,06 möglich sein. Und wir haben, nachdem dieser IPO erfolgreich durchgeführt wurde, haben wir nochmal nachgekauft zu Kursen von unter 102, also unter dem von uns erwarteten Call-Kurs. Der frühestmögliche Call ist 15.04. Über jeden Tag, den diese Anleihe nicht gekündigt wird, freuen wir uns, weil wir nämlich 8,25% Zinsen bekommen. Und das ist, wenn wir jetzt nochmal an die 5% denken, die jetzt auch in den Markt gekommen sind, das ist natürlich ein super Alpha, einfach kaufen, liegen lassen. Das ist ein Wert. Wenn jetzt der Markt schwierig werden sollte und Kursrückgänge macht, diese Douglas-Anleihe, die wird einfach oben stehen, hat aber eine kurze Restlaufzeit. Und ganz wichtig ist nochmal zu verstehen, die Douglas-Aktie, wir haben keine Meinung zu der Douglas-Aktie, die ist einfach da. Der IPO-Erlös wurde eingenommen und es hat sich ja gezeigt, dass die Douglas-Aktie erstmal im Wert verloren hat. Das heißt aber nicht, deswegen haben wir trotzdem als Anleiheinvestoren Spaß. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass solange sozusagen nicht die Aktionäre ihr Investment verlieren, haben dann trotzdem die Anleiheinvestoren Spaß. Oder anders, es können attraktive Anleiheinvestments sein, unabhängig davon, ob die Aktionäre auf ihre Rendite kommen oder nicht. Ja, und deswegen ist es auch ein Leuchtturminvestment. Also in 2023 extrem gut gelaufen. Und in dem Zeitpunkt, wo wir die Planungssicherheit hatten, dass die Rückzahlung kommen wird, es ist ja noch nicht sicher, sie ist noch nicht gekündigt, aber es ist angekündigt und wir halten alle Aussagen für glaubwürdig, um das mal so auszudrücken. In dem Zeitpunkt sind wir nochmal all in gegangen, um einen Coupon von über 8% zu generieren und sogar noch einen Kursgewinn. Und deswegen ist das mega. Und wir freuen uns über jeden Tag, den diese Anleihe erst nach dem 15. April zurückgezahlt wird.
Ja, die Aktionäre, die haben ja nicht unbedingt das gleiche Interesse wie die Anleihegläubiger.
Genau.
Also man darf da tatsächlich nicht Aktienkursverlauf mit Anleiherenditen verwechseln. Und ja, theoretisch wäre es ja sogar für euch noch besser, noch mehr Zinsen zu bekommen. Das wäre bloß bei den Aktionären nicht ganz so gut. Aber gut, solange die Aktie was wert ist, seid ihr sowieso total entspannt. Da habt ihr dann den entsprechenden Eigenkapitalpuffer für für euer Fremdkapitalinvestment. Und ich meine jetzt nach dem IPO, das ist doch frisches Geld, ne? Dadurch ist doch die Anleihe noch sicherer geworden mit noch mehr Eigenkapital, oder?
Ja, diese Anleihe wird nicht, also die Abspaltung hat nach unserer Auffassung unterhalb der Anleiheemittentin stattgefunden, aber die bekommt den Erlös also dann für die Rückzahlung der Anleihe. Also wir sind jetzt weiterhin besichert mit Aktien nachrangig, aber diese alte Kapitalstruktur wird jetzt aufgelöst und zurückgezahlt.
Okay, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich denke, der durchschnittliche
Hörer auch nicht. Ja, also juristisch und gesellschaftsrechtlich, also ich stecke nicht im Detail drinne, aber also eine Douglas AG wird in ihren Quartalsabschlüssen da keine Anleihen ausweisen. Ja, also da gibt es sozusagen juristische Brücken, über die man gegangen ist, neue Gesellschaften, die gegründet wurden, und dann wird aber wirtschaftlich trotzdem das dargestellt, also was gewollt ist, und das ist am Ende das, also dass jetzt eben diese Kapitalerhöhung stattgefunden wird. Die wird jetzt nach oben zur Anleiheemittentin geschoben, das wird jetzt ein paar Tage brauchen, bis das alles umgesetzt ist, und dann wird auch die Kündigung und die Rückzahlung erfolgen.
Alles klar. Gut, dann gibt es noch eine ganz andere Frage. Warum ist denn die Menge an investiertem Geld, also prozentual vom Gesamtportfolio, in gehedgten Fremdwährungsanleihen? Wieso ist das limitiert? Ihr habt ja, meine ich, mittlerweile aktuell 25% Limit, Schweizer Franken und US-Dollar fürs Gesamtportfolio. Wieso habt ihr da nicht 50%? Da könnte man das Portfolio ja noch ein bisschen breiter diversifizieren oder hochskalieren.
Ja, am Ende muss man, glaube ich, zwei Sachen dazu wissen. Das eine ist, wir haben unseren Track Record auch vor dem Fonds im europäischen höherverzinslichen Anleihenmarkt generiert. Das heißt, wir konnten glaubwürdig auch nur in den Markt gehen, eben mit dem Ziel, okay, wir investieren in den Euromarkt. Und diese 25% war die maximal mögliche Tür, die wir aufmachen können, um eben auch darüber hinauszuschauen. Und je weiter wir sozusagen diese Tür öffnen, desto weniger passen wir in diese Euro-Anleihen-Schmark sehen. Also das ist ein Kompromiss. Das ist ein Kompromiss, um auf der einen Seite gebenchmarkt zu werden gegen diesen Euro-Anleihenmarkt und gleichzeitig in dieser Zeit von Niedrigzinsen und so weiter eben Spielraum zu haben, um eben auch links und rechts vom Markt schauen zu können.
Ja, das ist doch eine klare Antwort. Und jetzt gibt es noch eine Spezialfrage, die ist tatsächlich sehr interessant. Was ist denn der Unterschied zwischen liquide handelbaren Senior Loans und börsennotierten Anleihen? Weil in den USA, da gibt es ja Senior Loan ETFs, das sind ja aber keine Anleihen. Was macht ihr auch Senior Loans?
Nein, wir machen keine Senior Loans. Also wir sehen Bankfinanzierungen, die eben auch von Bank zu Bank gehandelt werden. Ich stecke in dem CLO-Markt nicht drin. Also es gibt quasi illiquide Finanzierungen, die trotzdem liquide gehandelt werden. Das ist aber nichts, womit wir in unsere, in das wir investieren dürfen. Wir sehen aber über unsere Systeme, wie eben einzelne Bankkredite auch kursniveaumäßig gehandelt werden, nicht live, sondern immer mal wieder ein Update. Okay, Kredit XY handeln die Banken jetzt gerade zum Kurs von 60 oder 90 oder wie auch immer. Und das sind dann eher die schwierigen Fälle. Sonst behalten natürlich die Banken die Kredite auf den Büchern. Und also es ist eine eigene Anlageklasse. Wir dürfen da nichts machen und haben da auch nicht die entsprechenden Systeme, um da investieren zu können.
Und jetzt noch die Abschlussfrage. Die fand ich ja persönlich immer beim Andreas Beck immer sehr interessant, wenn der mal ab und an mal ein kleines Update zu seinen Privatinvestments gibt. Der hält ja, der Herr Beck, der hält ja Bitcoin mit der These, der fällt irgendwann auf null. Aber für Skin in the Game hat er trotzdem investiert und dann hat er Aeroflot gehabt. Das lief ja, meine ich, auch nicht so wahnsinnig gut. Wie laufen denn deine privaten Investments, Norbert? Ist es bei dir genauso, dass du als Portfolio-Manager sehr erfolgreich bist und privat dann doch eher dich hier und da mal verzockst?
Nee, nicht verzocken, das würde ich so nicht sagen. Aber ich bin natürlich in meinem privaten Portfolio auch eher value-lastig unterwegs, auch eher kleinere Emittenten, und das ist ja gerade auch relativ groß im Markt, dass eben Fonds, die sich in diesem Bereich engagieren, leiden, also im Vergleich zu den Tech-High-Flyern, die wir ja auch sonst im Markt sehen. Also es ist dann eben so, dass an Tagen, ich will es mal so ausdrücken, an Tagen, wo der Markt rennt, so ein Prozent plus macht, also da ist dann mein Portfolio auch mal bei so plus minus null. Jetzt kommt das Aber. An einem Tag, wo der Markt eben minus eins macht, ist eben mein Portfolio dann auch plus minus null. Und Also die Aktienseite. Und ja, dadurch, dass das Value-Titel sind und ich einen langen Investment-Horizont habe, sehe ich im Moment nicht daran, irgendwas zu ändern. Aber es ist schon, dass man denkt, gut, also dann machen
Hätte
wir
man
lieber
mal lieber
Anleihen.
10% in Nvidia gesteckt.
Bitte?
Hätte man mal lieber 10% in Nvidia gesteckt.
Nein, das hätte ich persönlich nicht ausgehalten. Von daher ist das schon gut, dass ich im Anleihebereich aktiv bin.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Hab besten Dank, Norbert, für deine Zeit. Ich drücke dir weiterhin die Daumen, dir und den Investoren, also auch mir selbst. Ich bin ja selber investiert und ich habe ja gestern auch mal wieder ins Portfolio geschaut. Ich habe ein Depot nur mit dem Fonds drin und das hat eine sehr schöne Aufwärtskurve. Also bitte weiter so. Ich freue mich dann schon aufs nächste Update, Norbert, und ja, wünsche allen eine gute Zeit.
Anton, danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ein abschließender Transparenzhinweis. Ich bin selbst im FU-Fonds Bonds Monthly Income investiert und habe darüber hinaus kommerzielle Vereinbarungen mit der Heman Vermögensverwaltung AG. Hieraus resultierende Interessenkonflikte können nicht ausgeschlossen werden. Für Schäden, die aus der Nutzung der gebotenen Informationen resultieren, kann ich grundsätzlich keine Haftung übernehmen. Der Disclaimer von Seiten der Heman findet sich unter heman.org/disclaimer.